herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast an diesem 18. November 2024. Eine neue Woche beginnt und ja, wir sind vielleicht alle noch etwas müde und zu gut erholt vom Wochenende. Aber das macht gar nichts, denn nach der Folge sind wir alle wach. Und schuld daran sind unsere Themen, denn die sind nicht nur pharmazeutisch, sondern auch interessant. Wir sprechen über die medikamentöse Therapie von Asthma und klären, was die Buchstaben ICS und SABA bedeuten. Darüber, ob Folsäure oder aktives Folat besser für Schwangere ist, wo man Arzneimittel entsorgt und über die digitale Verordnung von Hilfsmitteln. Das sind die Themen. Ich bin Benedikt Richter und wir legen los. Ja, PTA beraten in den meisten Fällen nach Leitlinien. Das ist auch gut so, denn ich möchte mir als PTA ja nicht irgendwas ausdenken, wenn ich berate. Manchmal gibt es leider keine Leitlinie oder die Leitlinie ändert sich. Wir müssen also immer top aktuell informiert sein. Und das machen wir gerne, weil wir unsere KundInnen gut beraten wollen. Auch im RX-Bereich übrigens. Und deshalb möchte ich heute gleich mal zu Beginn über die empfohlene medikamentöse Therapie bei Asthma sprechen. Eine akute Atemnot können Menschen mit Asthma durch ihre Bedarfsmedikation lindern. Solche Arzneimittel werden als Reliever bezeichnet. Als Reliever empfehlen die AutorInnen der 2023 aktualisierten nationalen Versorgungsleitlinie Asthma eine Fixkombination aus ICS, also inhalativen Glukokortikoiden, plus Formoterol ab einem Alter von 12 Jahren oder kurzwirksamen Bronchodilatatoren wie Salbutamol. Salbutamol erweitert die Bronchien schnell und kurz, Formoterol hingegen schnell und lang. Und da fragt man sich jetzt, wo ist da eigentlich der Unterschied? Für wen ist was besser geeignet? Also sollte eher ICS plus Formoterol oder ICS mit Salbutamol verordnet werden? Die globale Initiative für Asthma, abgekürzt GINA, und das National Asthma Education and Prevention Program sind ganz klar für ICS plus Formoterol. Daniel Rayner von der McMaster University Ontario in Kanada kritisiert diesbezüglich aber, dass die Leitlinien nicht ausreichend zwischen ICS plus SABA und SABA-haltigen Arzneimitteln unterscheiden würde. Auch blieben die Vorteile von ICS mit Formoterol verglichen mit ICS mit SABA klinisch unklar, sagen er und sein Team. Und daher haben diese WissenschaftlerInnen auch ein Review veröffentlicht. Das schloss 27 kontrollierte klinische Studien mit insgesamt 50.496 Erwachsenen und Kindern ein. Was waren da jetzt die Ergebnisse? Also verglichen mit SABA allein als Bedarfsmedikation gab es bei der Kombi aus ICS und Formoterol bzw. Salbutamol signifikant weniger schwere Asthma-Exazerbationen. Die Kombi aus ICS und Formoterol verringerte das Risiko schwerer Exazerbationen verglichen mit SABA allein um 35%. ICS mit SABA reduzierte das Risiko schwerer Exazerbationen um 16%. Geht es um die Asthma-Kontrolle, dann schneiden beide ICS-Kombinationen ebenfalls besser ab als die alleinige SABA-Reliever-Behandlung. Außerdem kommen die WissenschaftlerInnen zu der Erkenntnis, dass mit großer Gewissheit ICS mit Formoterol nicht mit einem höheren Risiko für schwere unerwünschte Arzneimittelwirkung einhergeht als SABA allein. Und mit moderater Sicherheit seien Nebenwirkungen auch bei ICS-SABA nicht höher als bei SABA allein. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Kombination aus inhalativen Glukokortikoiden und Formoterol bzw. SABA zeigt bei Atemnot eine bessere Asthmakontrolle und weniger Asthma-Exazerbation als eine reine SABA-Reliever-Gabe. Sie schränken die Aussagekraft ihrer Daten jedoch auch ein. Keine Studie verglich ICS-Formoterol direkt mit ICS-SABA. Auch hätten nur wenige Studien bei schweren Exazerbationen den Effekt von inhalativen Relievern individuell berücksichtigt. Nur zwei Studien gab es außerdem zur Asthmakontrolle bei Kindern. In den USA gibt es übrigens seit November 23 ein neues Arzneimittel. Airsupra heißt es und es ist eine Kombination aus Albuterol, also einem SABA, und Budesonid, also einem inhalativen Glukokortikoid. Airsupra sei das erste Arzneimittel in den USA, das ein inhalatives Glukokortikoid als Reliever und nicht als Controller enthalte, betont die FDA bei der Zulassung. Air Supra ist in den Vereinigten Staaten zudem die erste Kombination aus einem Saber und einem ICS überhaupt. In Deutschland gibt es dieses Prinzip noch nicht und es ist keine Fixkombination aus einem Saber plus ICS zugelassen. Da wir aber gerade so schön von was ist besser reden, schauen wir uns doch mal an, ob Folat oder Folsäure für Schwangere sinnvoller ist. Oder, wie es auf vielen Nahrungsergänzungsmitteln heißt, aktives Folat. Laut Herstellern soll das nämlich besser vom Körper aufgenommen werden können als synthetische Folsäure. Klingt jetzt prinzipiell erstmal logisch, aber schauen wir uns mal die Fakten an. Folsäure kennt man auch unter dem Namen Vitamin B11 und es zählt zu den wasserlöslichen Vitaminen. Schwangere und Stillende haben einen erhöhten Bedarf, denn bei einem Mangel drohen Frühgeburt, Neuralrohrdefekte, Herzfehler, eine Gaumenspalte oder ein niedriges Geburtsgewicht beim Kind. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt Frauen daher zusätzlich zu folatreicher Ernährung bei Kinderwunsch eine Substitution von 400 Mikrogramm synthetischer Folsäure, beginnend 4 Wochen vor einer geplanten Schwangerschaft sowie bis zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche. Einige Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln sagen, dass nicht alle Menschen in der Lage sind, Folsäure in vollem Ausmaß in Folat umzuwandeln. Folat ist tatsächlich die aktive Form der Folsäure im Körper. Da habt ihr vielleicht schon Namen gehört wie L-Methylfolat, 5-Methyltetrahydrofolat oder 5-MTHF. Das alles ist Folat. Und wenn es stimmt, was die Hersteller sagen, dann ist es ja wirklich sinnvoller, direkt Folat zu nehmen. Oder? Naja, das niederländische Pharmakovigilanzzentrum LAREP sieht das ein bisschen anders. Die sagen in der aktuellen Meldung, dass grundsätzlich jeder in der Lage sei, Folsäure in aktives Folat umzuwandeln. Es gäbe zwar Menschen, die genetisch bedingt nur rund 65% der normalen Enzymaktivität haben und entsprechend weniger umwandeln, doch die empfohlene Dosis von 400 Mikrogramm synthetischer Folsäure führe bei allen Frauen zu einem ausreichenden Anstieg der Menge an aktivem Folat im Blut. Und auch noch ein wichtiger Punkt, alle Studien zur Prophylaxe von angeborenen Defekten wären laut ihnen mit Folsäure durchgeführt worden. Daher müsse erst in Studien gezeigt werden, dass aktives Folat dafür genauso geeignet sei. Um das Risiko angeborener Fehlbildung so gering wie möglich zu halten, ist das Wichtigste, so der Appell der LAREP-AutorInnen, Folsäure zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Dosierung einzunehmen. In Deutschland lautet die Empfehlung, 4 Wochen vor Eintritt der Schwangerschaft beginnen, 400 Mikrogramm pro Tag einnehmen bis zum Ende der 10. Schwangerschaftswoche bzw. 12. Man kann übrigens Folsäure in Folat umrechnen. Dazu muss man aber wissen, dass Folat aus der Nahrung und synthetische Folsäure aus Nahrungsergänzungsmitteln eine unterschiedliche Bioverfügbarkeit haben. 1 Mikrogramm Folat-Äquivalent entspricht 1 Mikrogramm Nahrungsfolat beziehungsweise 0,5 Mikrogramm synthetische Folsäure bei Aufnahme auf nüchternen Magen beziehungsweise 0,6 Mikrogramm synthetische Folsäure bei Aufnahme zusammen mit anderen Lebensmitteln. Empfohlene Mengen zur Substitution werden jeweils in Mikrogramm synthetischer Folsäure angegeben, die zusätzlich zu einer folatreichen Ernährung eingenommen werden sollten. Also wenn man bei seiner Empfehlung bei Folsäure bleibt statt Folat, macht man laut aktuellem Wissensstand nichts verkehrt. Alle Jahre wieder gibt's in den Apotheken Kalender fürs kommende Jahr und manchmal sogar Weihnachtsgeschenke für die KundInnen. Manchmal bringen uns aber auch die KundInnen kleine Geschenke vorbei, so für uns. So ein Päckchen Kaffee oder selbstgebackene Kekse, eine Schachtel Pralinen oder all das, was in ihrer Hausapotheke abgelaufen ist. Können Sie das für mich entsorgen? Man soll das ja nicht in den Hausmüll werfen, hört man dann öfter. Räumen wir doch mal auf. Nicht nur die Hausapotheke, sondern auch das Mysterium Entsorgung von Arzneimitteln. Also, wo Medikamente auf keinen Fall entsorgt werden sollten, ist klar. Niemals und auf keinen Fall in der Toilette oder im Waschbecken runterspülen. Selbst Diclofenac-Schmerzgele sollten mit einem Zellstoff von der Hand abgenommen werden und die Hände erst danach gewaschen werden. Der Wirkstoff kann nämlich ins Grundwasser gehen und dadurch in Flüsse und toxisch für Fische sein. Die Botschaft scheint aber nicht so richtig anzukommen. Unser Grundwasser wird immer mehr mit Medikamentenrückständen belastet. Ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Schutz unserer Gewässer vor Schadstoffen kam zu dem Ergebnis, dass 47% aller BundesbürgerInnen Altmedikamente über das Waschbecken oder die Toilette entsorgen. Okay. Matthias Arnold, der Vizepräsident der ABTA, sagt fairerweise, dass daran nicht nur die Entsorgung schuld ist. Auch die Ausscheidung von nicht abgebauten Wirkstoffen über den Urin sowie das Abwaschen der Wirkstoffe von der Hautoberfläche führen zu Medikamentenrückständen im Abwasser. Um Medikamente umweltfreundlich zu entsorgen, müssen die enthaltenen Wirkstoffe zunächst inaktiviert oder sogar zerstört werden. Und erreichen kann man das zum Beispiel durch Verbrennen. Da in einigen Regionen Deutschlands der Hausmüll aber nicht verbrannt wird, sondern mechanisch-biologisch vorbehandelt wird, weichen auch die Entsorgungsempfehlungen je nach Wohnort ab. Deshalb sollten sich VerbraucherInnen und Apothekenpersonal auf der Internetplattform www.arzneimittelentsorgung.de über die für ihre Region geltenden Empfehlungen informieren. Für die Verpackung von Arzneimitteln gilt das, was wir alle bezüglich Mülltrennung kennen. Blister- oder Durchdrückverpackungen für Tabletten oder Kapseln bestehen meist aus Kunststoff und Alufolie und werden in der gelben Tonne entsorgt. Gleiches gilt für Arzneimitteldosen aus Kunststoff. Allerdings müssen alle Verpackungen vor der Entsorgung völlig leer sein. Aluminium- und Kunststofftuben für Salben, Gele bzw. Cremes kommen, vollständig entleert, in die gelbe Tonne. Deckel aus anderem Material sollten abgeschraubt und getrennt von der Tube im Verpackungsmüll entsorgt werden. Auch leere Kunststofftiegel, zum Beispiel für Salben, die in der Apotheke angefertigt werden, gehören in die gelbe Tonne. Pumpsprayflaschen aus Kunststoff, zum Beispiel für Nasenspray, gehören ebenfalls in die gelbe Tonne. Das gleiche gilt für Spraydosen aus Aluminium für zum Beispiel Sprühpflaster. Jedoch müssen diese Dosen auch komplett entleert sein, da sonst noch enthaltene Reste bei der Weiterverarbeitung in Brand geraten oder explodieren könnten. Geleerte Glasverpackungen von Medikamenten werden in Glascontainern entsorgt. Wie alle anderen Glasflaschen und Behälter werden die dann dort nach den Farben weiß, braun und grün sortiert eingeworfen. Und die Umverpackung aus Karton und die Beipackzettel aus Papier kommen natürlich in die Altpapiertonne bzw. in den Altpapiercontainer. Arzneimittel werden unbrauchbar gemacht, indem man sie aus ihren Blistern herausdrückt und mit Kaffeesatz oder anderem Hausmüll vermengt. Schmerzpflaster sollten mit den Klebeflächen aneinander geklebt und dann ebenfalls mit dem anderen Hausmüll vermischt werden. Spritzen und Kanülen dürfen nur dann in den Hausmüll, wenn sie durchstichsicher verpackt sind, und keinesfalls in den Hausmüll gehören Zytostatika und Sprays mit Restmengen wie Asthma-Dosiererosole. Chemikalien, Quecksilberthermometer und infektiöse Materialien wie aktive Impfstoffe zählen zum Sondermüll und dürfen deshalb nicht in den Hausmüll. Die Vernichtung von Betäubungsmitteln ist im § 16 BTM-Gesetz geregelt. Dabei müssen nicht mehr verkehrsfähige Betäubungsmittel in Gegenwart von zwei Zeugen, das heißt, man braucht schlussendlich drei Unterschriften auf diesem Protokoll, ohne Gefährdung für Mensch und Umwelt so vernichtet werden, dass eine Wiedergewinnung der Inhaltsstoffe nicht möglich ist. Opioidpflaster können beispielsweise an den Oberflächen zusammengeklebt werden, Matrixpflaster können zerschnitten werden, trag dabei aber bitte Handschuhe, denn da können noch relevante Mengen an Wirkstoff austreten. Informationen zur Entsorgung der Medikamente sind übrigens auch im Beipackzettel vermerkt. Entschließen sich jetzt Apotheken, die Rücknahme von alten Medikamenten anzubieten, dann müssen sie dafür gesonderte Gebühren bezahlen. Denn anders als beim Hausmüll zählen die Arzneimittelreste aus der Apotheke als Gewerbeabfall. Zudem müssen insbesondere Apotheken die Arzneimittelreste vor dem Zugriff von Unbefugten schützen. Bei uns in Berlin kann zu diesem Zweck die sogenannte Meditonne gegen Entgelt bei der Berliner Stadtreinigung bestellt werden. Ein Schwerkraftschloss schützt die Altmedikamente vor dem Zugriff Unbefugter. In der Meditonne werden dann Altmedikamente und nicht infektiöse medizinische Abfälle gesammelt, wie beispielsweise spitze und scharfe Gegenstände, Wundverbände, Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln, Arzneimittel, aber keine zytotoxischen und zytostatischen Mittel. So, und dann gibt es ja auch immer öfter die Frage nach Weiterverwendung. Schauen Sie mal, die Packung ist ja noch komplett zu oder da sind ja noch 90 Tabletten drin, kann man die nicht spenden? Ist doch schade, die jetzt wegzuschmeißen. Ja, ist schade, aber ist sinnvoll. Zum einen ist die korrekte Lagerung nicht nachvollziehbar für uns und eigentlich möchte auch niemand Medikamente nehmen, die bei zu hohen Temperaturen gelagert wurden. Tja, zum anderen ist bei solchen Kleinstmengen keine Versorgung mit ausreichenden Mengen in der richtigen Dosierung garantiert. Wer Gutes tun will, sollte an Hilfsorganisationen Geld spenden, aber keine Medikamentenreste, sagt Vizepräsident Arnold. Und damit kommen wir schon zum letzten Thema für heute. Und da stehen alle Zeichen auf Fortschritt. Die ersten Krankenkassen starten mit der digitalen Verordnung von Hilfsmitteln. versicherte der AOK Bayern, der Barmer, der BIC Direkt Gesund, DAK Gesundheit, IKK Klassik, Techniker Krankenkasse und der Hanseatischen Krankenkasse können ab sofort Hilfsmittel über elektronische Verordnung beziehen. Diese Kassen hatten sich 2023 zur Arbeitsgemeinschaft E-Gesundheit zusammengeschlossen, heißt abgekürzt ARG. Knapp 34 Millionen Versicherte dieser Kassen können verschiedene Hilfsmittel über den digitalen Einlöseweg beziehen. Moment mal, das sollte doch eigentlich erst 2027 passieren, oder? Ganz genau, ab 2027 kommt die verpflichtende Einführung der E-Verordnung für Hilfsmittel. Mit ihrem Modellversuch wollen die Kassen jetzt Praxiserfahrung sammeln. Das stimmt mich als PTA jetzt wenig optimistisch, wenn ich bedenke, wie viele Pilotphasen es zum E-Rezept gab und wie überrascht dann doch alle am 1. Januar 2024 waren. Aber ich will ja nicht allzu negativ an die Sache rangehen. Nach ersten erfolgreichen Tests im August und September beginne man nun mit der bundesweiten Umsetzung, sagt der stellvertretende Geschäftsführer der DAK Gesundheit, Thomas Bottmer. Er sagt, unsere innovative und praxistaugliche Lösung per App spart Zeit, Aufwand und Wege für Versicherte und zugleich für Arztpraxen und Hilfsmittelanbieter. Sanitätshäuser und Apotheken, die an dem Projekt teilnehmen wollen, können die dafür notwendigen Daten automatisiert in ihre Branchensoftware übernehmen, heißt es. Für die technische Umsetzung arbeitet das Kassenbündnis mit Compu Group Medical, CGM, und Medi Software, dem IT-Systemanbieter HMM, Medicomp, der Opta-Data-Gruppe und dem IT-Dienstleister CGI zusammen. Auf der Internetseite egesundheit-deutschland.de informieren die teilnehmenden Kassen über die Produktgruppen, die jetzt schon digital verordnet werden können. Dazu zählen beispielsweise Adaptionshilfen, Armprothesen, Bade- und Duschhilfen, Bandagen, Einlagen, Elektrostimulationsgeräte, Hilfsmittel zur Kompressionstherapie und ganz, ganz viele mehr. Weitere Produktgruppen sollen später folgen. Die E-Verordnung für Hilfsmittel kann über die versicherten Apps der Kassen genutzt werden. Nach Angabe der Kassen wurden bisher jährlich noch knapp 35 Millionen Papierverordnungen ausgestellt. Als Vorteil der E-Verordnung wird hervorgehoben, dass dadurch unnötige Rückfragen vermieden werden könnten. Bisher sei fast jede zweite Papierverordnung fehlerhaft, sodass Rückfragen beim Aussteller nötig werden. Ja gut, beim E-Rezept haben wir halt häufiger mal die Rückfrage, wann denn das Rezept signiert wird, aber natürlich wesentlich weniger oft. Die Kassen sagen, automatische Prüflogiken helfen bei der Ausstellung Fehler zu vermeiden und alle erforderlichen Angaben vollständig einzutragen. Das reduziert unnötige Rückfragen und Telefonate von Hilfsmittelanbietern oder Krankenkassen. Ja, jetzt noch die Beantragung und Kostenvoranschläge per Knopfdruck bei allen Kassen, die sowas fordern, und ich bin glücklich. Ich bleibe aber mal optimistisch, dass das auch noch kommt und Hilfsmittelabrechnung genauso einfach wird wie Podcast hören. Und da sage ich schon mal Danke an euch. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren wieder ein paar spannende Themen für euch dabei. Wenn ja, dann schaltet nächste Woche wieder ein. Da gibt es noch mehr davon. Und wenn nicht, dann schaltet trotzdem nächste Woche wieder ein. Genießt eure Woche und gehabt euch wohl.